zwei Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Fläche der Welt, die wir haben, im Grunde so ein Dauerweideland ist. Das heißt, das sind Böden, auf denen wir gar kein Gemüse oder Getreide anbauen können. Das sind ganz karge Böden.
Ist Laborfleisch in Zukunft auch eine Lösung für das Gastgewerbe, für uns als Gastgeber? Wie positionieren sich sogenannte Cobots, also Küchenroboter, in unseren Küchen in den nächsten Jahren? Das und noch einiges mehr erwartet dich heute in dieser Podcast-Folge. Und zum Ende gibt es noch, relativ zum Ende, gibt es noch einen tollen Tipp für deine Stellenanzeigen, um junge Leute für dich und deinen Betrieb zu gewinnen. Der Küchenherde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Wir befinden uns immer noch mitten in der Sonderserie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Und ich finde, dass der Titel dieser heutigen Folge zu einem ganz, ganz krassen Gedankenwandel, Neudeutsch Mindset Shift, anregt. Wie krass ist das denn bitte, wenn wir als Köche und Köchinnen die Welt retten können? Vor ein paar Jahren noch als Pfannenschmeister verschrien und heute sind wir ein wesentlicher Bauteil dafür, dass unser Klima und somit auch unser Planet gerettet wird oder werden kann. Das sollte man übrigens auch mal, vielleicht so ganz nebenbei, in unseren Stellenanzeigen platzieren. Aber warum das so ist und warum mir das erst durch meinen heutigen Interviewgast so richtig eindeutig klar geworden ist, erfahren wir in wenigen Sekunden. Heute bei mir zu Gast ist Jörg Reuter. Jörg ist Agraringenieur und seit 18 Jahren Strategieberater für große Handelsunternehmen wie Rewe, Coop Schweiz und Transgourmet. In den letzten Jahren war Jörg viel im Außerhausmarkt tätig und hat zum Beispiel für Transgourmet unter anderem die Marke Transgourmet Ursprung entwickelt und das Transgourmet Lab aufgebaut. Jörg ist Geschäftsführer von Art Project Nature and Nutrition und Initiator des Projektes Food Campus Berlin und darum geht es heute etwas detaillierter. Was das genau ist und was es damit auf sich hat und warum wir als Köche und Gastgeber die Welt retten können, erzählt uns Jörg sofort selbst. Hallo und herzlich willkommen, lieber Jörg. Schön, dass du da bist.
Hallo Markus, freut mich sehr.
Ja, krass, wir können die Welt retten, wir im Gastgewerbe. Also das hatte ich vorher so formuliert auch noch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also Lebensmittel haben ja einen riesen Impact auf die großen Themen, die es zu lösen gilt. Nimm das Thema Klimawandel, was ja sehr präsent ist. Und es ist einfach so, dass Lebensmittel für ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Das heißt, wir haben da einen relativ großen Hebel. Und das Ganze ist auch durchaus abstrakt, ne? Also bei irgendwelchen Abgasen oder so, da schließt sich das sofort. Aber warum Lebensmittel auch so einen großen Impact haben, ist eben gar nicht jedem klar. Und das heißt, wir brauchen jede Menge Aufklärungsarbeit. Und dazu kommt natürlich noch, dass wir bei Lebensmitteln es mit sehr viel Gewohnheiten zu tun haben. Und Gewohnheiten ändern ist ja nicht unbedingt die einfachste Übung. Aber kann eben auch Spaß machen und da kommen die Köche ins Spiel.
Ja, und wenn wir das richtig cool vorleben und zeigen, was man alles machen kann mit einer anderen Ernährung oder anders als wir sie kennen und zeigen, dass das auch wirklich toll und lecker ist, dann erreichen wir ja so dann auch den Endkonsumenten, was für uns der Gast ist. Und der denkt sich, boah, cool, das will ich auch zu Hause ausprobieren. Und schon haben wir einen Impact.
Genau, so sehe ich das auch, ne? Also das ist einfach, wir können ja mal, wenn wir tiefer einsteigen, dann ist die Logik ist ja gar nicht so kompliziert vom Ansatz her, ne? Also weniger tierische Lebensmittel sind eben gut fürs Klima. Food Waste ist ein Riesenhebel, den wir haben, der einen großen Impact hat. Und Bio ist eben auch ein nächster großer Impact. Das heißt, eigentlich ist klar, um was es geht, aber wir sind alle über Jahrzehnte eben so mit Essen sozialisiert worden, wie wir eben jetzt dastehen. Und das in den eigenen Kochgewohnheiten zu Hause zu ändern, ist, glaube ich, durchaus anspruchsvoll. Und das muss man auch sehen, ne? Wenn wir alle vernunftgesteuert wären, dann könnten wir viele Probleme ganz einfach lösen. Aber bei Essen sind viel Emotionen dran, ne? Das soll Genuss sein. Das ist, hat viel mit Erinnerung, also wo man herkommt, welche Erfahrungen man hat, wie man geprägt ist. Und ich sehe da einen spannenden Hebel bei den Köchen, den Ansatz, etwas auf dem Teller zu verändern, nach vorne zu treiben. Und vielleicht als Beispiel, wir hatten, weil du zum Eingang ja auch Transgourmet erwähnt hattest, wir hatten dort im Lab irgendwann mal platziert, als vor 2 Jahren haben wir gesagt, eins der großen Themen, die kommen wird, ist eben dieses Thema, dass Gemüse in die Tellermitte wandert, also diesen ganzen Plant-Based-Shift, den wir haben. Und der deswegen auch bewusst so heißt, weil es nicht in jedem Fall darum geht, gar kein Fleisch mehr zu essen oder keine tierischen Produkte, sondern es ist eben so eine Bedeutungsveränderung. Und wenn man vom Teller her denkt, ist es ja heute ganz oft so, dass eben das Fleisch oder Fisch bildet symbolisch, ne, die Tellermitte und alles andere geht halt drumherum. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal so eine Küchenwerkstatt machen, und Cook Tank. Und dann haben wir 11 Köchinnen und Köche eingeladen und haben gesagt, ihr müsst jeder oder dürft jeder 2 Gerichte zubereiten. Einzige Vorgabe, die ihr habt, die Möhre muss im Mittelpunkt stehen. Die Möhre muss der Hero sein. Und das war so mega spannend. Dann hatten wir 22 Gerichte hintereinander weg. Die wurden im 10-Minuten-Takt geschickt. Und immer war die Möhre im Mittelpunkt. Und das war keine Sekunde langweilig. Es war mega spannend und großartig zu sehen, was man da rausholen kann, ne? Also, dass eben auch Gemüse eine super Sache sein kann und dass es eben gar nicht darum geht, irgendwas wegzulassen, sondern was sehr Cooles aus einem Gemüse zu produzieren.
Wenn man so sieht, dann ist es ja tatsächlich so, es geht ja gar nicht ohne die Köche. Es geht nur mit Köchen und Köchinnen, die eine Fachkompetenz mitbringen, dass diese Emotionen auch weiterhin erzeugt werden. Weil es geht ja nicht nur darum, du sagst ja gerade auch, Essen an sich ist keine Vernunftsache, sondern da stecken Emotionen hinter. Und das, was wir können, was wir auf den Teller bringen, das muss ja dann diese Emotionen vermitteln. Und wenn ich es schaffe, dann so ein tolles Gericht zu produzieren und dann auch mal die Möhre oder irgendein anderes Gemüse in den Mittelpunkt zu stellen und vielleicht mal das Fleisch nicht auf den Teller zu legen, wenn ich dann eine Emotion entwickle, dann ja, bin ich ja maßgeblich daran beteiligt oder maßgeblich wichtig dafür, dass das so ein Gedankenshift, so ein Mindset-Shift dann auch bei den Gästen passiert, tatsächlich.
Nein, total. Und ich glaube, da kommt auch eine neue Rolle auf die Köche zu. Es war ja die letzten Jahrzehnte war das ja entkoppelt, dass wir im Grunde eine industrielle Lebensmittelproduktion hatten. Und das meine ich jetzt an der Stelle gar nicht wertend, sondern die großen Produkte, die in den Supermärkten ins Regal kommen. Und irgendwo hatten wir eine Gastronomie. Und aber wir beobachten eben, dass in vielen Segmenten die eigentliche Innovationskraft oder was neu zu denken in der Lebensmittelindustrie ist ziemlich gering geworden. Also da passiert nicht mehr so richtig viel und sehen aber eine große Chance, dass man auch gemeinsam mit Köchen zum Beispiel was entwickeln kann, ne? Also dass man da spannendes Know-how zusammenbringen kann in den Segmenten. Und da sehe ich schon zum Beispiel den ganzen Bereich der Ersatzprodukte im Fleischbereich. Da ist zwar viel passiert, aber kulinarisch finde ich trotzdem vieles noch, sagen wir mal so, es hat noch viel Luft nach oben. Hm. Und da wäre man sicher gut beraten, an der einen oder anderen Stelle mit versierten Köchen hier zusammenzuarbeiten. Und ich habe das mal erlebt, dass ein befreundeter Koch diese Ersatzprodukte nochmal aufgepimpt hat. Und das war gigantisch, was der da zum Teil rausgeholt hat. Es geht nicht in jedem Fall, ne, wenn die Grundkonsistenz schon irgendwie schwierig ist, ne, der ganze Biss, dann bleibt es schwierig. Aber so vom Taste her kann man da schon einiges machen. Und das ist auch, warum wir auch am Food Campus Berlin sagen, ne, das muss zusammengehen. Ne? Future Tech, Digitalisierung, Kochkunst, das darf kein Gegensatz sein.
Das ist eine sensationelle Überleitung, weil jetzt möchte ich nämlich einmal kurz auf den, was heißt kurz, die Podcast-Folge geht darum, auf den Food Campus zu sprechen kommen. Der Food Campus selbst ist ja ein Projekt von Art Project. Und erzähl doch mal, was ist Art Project genau und was wird der Food Campus?
Also Art Project ist ein klassischer Projektentwickler, Inhaber geführt seit Mitte der 80er von Thomas Hölzel. Genau, und Art Project ist gewachsen. Ich glaube, das sind heute mehr als 150 Kollegen, die wir da haben. Und es gibt drei Segmente. Das eine ist klassisch Real Estate. Das zweite, was sich entwickelt hat, ist Hospitality. Also die Art Project hat auch 5 eigene Restaurants und es entstehen gerade eigene Hotels. Und ich bin verantwortlich für den Bereich Nature Nutrition. Und da geht es eben unter anderem um den Food Campus Berlin. Und wir beschäftigen uns eben immer mehr mit dem Thema Lebensmittel da und auch so unsere was so über uns schwebt als Auftrag ist, Curated Nature zu sagen, Nahrungsmittelproduktion, Naturschutz, sind das eigentlich Gegensätze oder kann man da spannende Dinge rausholen, das trägt und so und da drin eröffnet sich dann ein Riesenspektrum von, wir beschäftigen uns mit Urproduktion, haben ein bisschen exotisch eine eigene, wunderschöne, zauberhafte Fischerei im Südosten Berlins und bilden jetzt oder bauen und konzeptionieren den Food Campus, der sich mit den großen Herausforderungen beschäftigt und ein Ort genau für die Lösung dieser Probleme werden soll.
Der Food Campus, der ist ja jetzt noch in Planung. Ich glaube, der soll 2022 soll der Spatenstich geschehen. Und du hattest irgendwas gesagt mit zigtausend Quadratmetern Platz für ganz, ganz viele Ideen und Gedanken.
Genau. Also das ist, wir sind da gerade in der heißen Phase der Bauantragserstellung und der wird jetzt im September eingereicht, der Bauantrag. Und dann geht es, wenn das alles nach Plan läuft, sollte im März, April nächsten Jahres der Spatenstich sein, der erste. Und dann brauchen wir so gut 1,5 Jahre für den Bau, weil es ein sehr großes Projekt ist. Also es sind 40.000 Quadratmeter Geschossfläche, so was man sich vielleicht besser vorstellen kann als Größenordnung, dass da später so circa 1.000 Menschen drin arbeiten werden.
Ja.
Und genau, das ist ein sehr, sehr großes Projekt, sehr ambitioniert, aber gerade deshalb großartig. Und wir haben so unfassbar gute Resonanzen bekommen, seit wir Mitte Juni mit dem Thema rausgegangen sind. Wir haben ja lange für uns alleine geplant und nur Einzelgespräche geführt und sind dann im Juni schon mal raus an die Öffentlichkeit. Und es ist einfach wunderschön zu sehen, wie viel Feedback wir da bekommen.
Ich finde, das ist aber auch dann eine schöne Sache, wenn das dann nicht nur als super tolles Projekt, da treffen sich dann ja Startups, da treffen sich Köche, Entwickler, Startups zum Thema Digitalisierung, alles, was irgendwo mit dem Thema Nachhaltigkeit bezogen auf Ernährung irgendwo zu tun hat, das trifft sich ja dann da und kann sich austauschen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich der Reiz des Ortes, wird darin bestehen, dass, wie du schon sagst, die unterschiedlichen Disziplinen dort ich sage immer, Tür an Tür und im besten Fall Hand in Hand arbeiten. Und ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren im Food-Sektor unterwegs und finde, dass es da doch manchmal so ein Gegeneinander gibt, ne? Dass dann sagt man hier, vegan ist das einzig Richtige oder das ist das einzig Richtige. Und ich glaube, man kann ganz viel voneinander lernen. Und es gibt viele richtige Lösungen für die Probleme, die wir eben lösen müssen. Und so als Beispiel, also es wird dort Produktion stattfinden auf 15.000 Quadratmeter. Dann werden natürlich Institute, Verbände sich dort ansiedeln, Büros von Firmen. Es wird Kochlabs geben und so weiter. Und inhaltlich wird dort das ganze Spektrum stattfinden von zellbasierter Fleischproduktion zum Beispiel, also das heute noch sogenannte Laborfleisch, über natürliche plant-based, also pflanzenbasierte Ersatzprodukte. Und für mich wäre das Perfekte, wenn dann im Keller noch irgendwo eine super geniale handwerkliche Salami reift, dann hätten wir alles abgedeckt, was wichtig ist für die gute Zukunft von guten Lebensmitteln.
Okay, ich ändere den Titel um in Die Salami darf nicht fehlen.
Ja.
was passiert denn sonst noch alles so im Food Campus, was für das Gastgewerbe interessant sein könnte?
Genau. Also wir werden, vielleicht einen halben Schritt zurück. Ich finde, der Außerhausmarkt spielt eine wirklich große Rolle bei den Problemen, die wir zu lösen haben. Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun. Das ist erstmal der Punkt, dass wir wenn wir nur mal zum Beispiel auf Bio als eine mögliche Lösung fokussieren, dann ist im LEH wahnsinnig viel passiert. Da gehen wir auf Anteile von 10%. Was sehr, sehr groß ist, größer als einem das vielleicht noch vorkommt, weil nicht jedes Segment ist überhaupt interessant, um Bio-Lebensmittel abzubilden. Das heißt, da ist richtig was passiert und im Außerhausmarkt haben wir heute vielleicht geschätzt 1,5% Bio-Anteil. Also alleine, wenn wir das aufholen, haben wir einen riesigen Hebel im Außerhausmarkt. Also das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, das gab zwar durch Corona, wie wir alle wissen, eine empfindliche Delle in der Entwicklung, aber wir haben es im Außerhausmarkt ja seit vielen, vielen Jahren mit dem Wachstumsmarkt zu tun. Also es ist immer wichtiger geworden, die Marktanteile wurden immer größer, auch das ist eben ein Hebel. Und das Dritte hatten wir schon eingangs diskutiert, dass gerade die Gastronomie aber auch die gute Betriebsgastronomie ja durchaus eine super spannende Bühne ist, um Innovationen zu platzieren, einen Ernährungsshift lecker vorzuleben. Und von daher ist das für uns ein ganz, ganz wichtiges Segment und wird in jedem Fall dort stattfinden. Und wir sind gerade mit einem großen Caterer im Gespräch, wo es darum geht, dass die ein Innovation Lab bei uns im Campus machen und das voranbringen. Wir werden natürlich selbst, also der Campus selbst wird eine spektakuläre Kantine haben. Also ich glaube, den Anspruch müssen wir einfach haben, dass wir da die Latte ganz hochlegen und zeigen, wo der Weg hingehen kann, sowohl von der Technologie her als auch von den Inhalten. Es wird, wir sind mit einem anderen Anbieter aus dem Außerhausmarkt im Gespräch, so ein Education Lab zu machen, daran anzusetzen, zu sagen, Mensch, die Ausbildung im Gastrosegment hinkt an vielen Stellen noch den steigenden Ansprüchen hinterher, da eigene Angebote zu machen. Also es wird total eine Rolle spielen, bis hin zu besagten Köchen, die sich dort zu Hause fühlen sollen und auch den Startups helfen sollen. Also ich habe schon die Vision, dass man der Campus seinen Reiz darin hat, dass die unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten. Und das heißt dann zum Beispiel auch, dass so ein Startup eben mit etablierten Köchen gemeinsam Produkte entwickelt.
Gibt es dann vielleicht auch eine spezialisierte Ausbildung für Köche oder irgendwas in der gleichen Art oder Kurse oder sowas, wo sich Köche dann spezialisieren können auf verschiedene Zubereitungsmethoden oder Verwendung von Lebensmitteln, also speziell bezogen auf den Food Campus und was im Food Campus passiert?
Also ich sage mal ja, das wird es geben, aber da muss man eben auch wieder sehen, dass wir selbst als Art-Projekt, wir machen das quasi die Grundidee des Campus, also die Hülle und die inhaltliche Ausgestaltung. Natürlich kuratieren wir zu einem gewissen Maße, wer dort Mieter und Mieterin wird und wer eben nicht. Aber die Summe der Angebote wird die Summe der Mieter und Mieterinnen dort sein. Und aber ich bin aus den Vorgesprächen überzeugt, dass es eben genau das geben wird. Also dass man daran ansetzt und Ausbildungsmöglichkeiten auch schafft, auch für den Markt, für die Gastronomie. Und für mich so, um ein Segment nochmal beispielhaft rauszunehmen, das Ganze, da kann man jetzt erstmal ja dazustehen, wie man will, also zu dem zellbasierten Fleisch, also Laborfleisch, kommt da mehr auf den ersten Blick ein bisschen spooky vor. Wenn man sich näher damit beschäftigt, sind das natürlich geniale Ansätze, ne? Wenn du es schaffst, Fleisch zu produzieren mit minimaler Tierproduktion für die Zellen, die du eben brauchst. Und das sind schon, wenn man das isoliert, will das jetzt gar nicht direkt in den Wettbewerb zu pflanzenbasierten Produkten bringen. Wenn man das so isoliert betrachtet, dann ist das ein spannender Markt. Aber da muss natürlich kulinarisch auch einiges passieren. Also so easy ist es ja nicht, ne? Es ist ja nicht nur damit getan, ein paar Fleischzellen zu machen. Und dann ist es sicher auch gut, da von Anfang an die Köche dabei zu haben. Und deswegen sehe ich da, es wird ein Geben und Nehmen sein, ne? Also Köche oder angehende Köche sollen lernen, aber es sollen eben auch Köche und Köchin ihren Input dort bringen.
Jetzt habe ich mir in der Zeit, glaube ich, drei neue Fragen wieder aufgeschrieben. Also ich glaube, wir könnten den ganzen Vormittag damit verbringen. Das zu komprimieren ist, glaube ich, unsere Herausforderung. Du sprichst gerade das Laborfleisch an. Wie wird sich das oder was denkst du, wie wird sich das im Gastgewerbe etablieren in wenigen Jahren?
Also ist wirklich, ist ein bisschen Glaskugel lesen natürlich, das vorauszusagen, dass die aus den weltweit sieht man bei den Pionieren im Moment, die setzen sehr stark auf die Gastronomie, was den ganz einfachen, super pragmatischen Hintergrund hat, dass das Fleisch wahnsinnig teuer in der Produktion noch ist und man in den ersten Jahren davon ausgeht, dass sowas im Supermarkt allein vom Preisgefüge nicht funktioniert, aber im Restaurant nimmt man, ne, so ein bisschen, ich sag mal, naive Vorstellung, im Restaurant ist die Zahlungsbereitschaft höher als im Supermarkt und deswegen ist das der richtige Ort, um das zu vermarkten. Ich denke, so einfach wird es nicht werden. Der Gast im Restaurant hat ja auch einen gewissen Anspruch und wenn du jetzt so ein Burger-Patty aus zellbasiertem Fleisch machst, was vielleicht kulinarisch deutlich hinter dem Preiseinstiegsprodukt, was du sonst bekommen kannst, hinterherhinkt, dann kannst du da auch nicht, ne, ewig viel Geld für verlangen. Also dann musst du das schon als Story aufbauen. Das kann ich mir schon sehr wohl vorstellen, dass es in großen Städten einzelne ausgewählte Restaurants gibt, wo das mehr so ein Erlebnis wird, das Produkt mal zu probieren. bis das aber in das normale kulinarische Angebot kommt, wird sicher dauern. Aber wenn das am Markt da ist, und das ist ja immer der Ziel von allen Produzenten, irgendwann Geschmacks- und Preisgleichheit zu haben zu vorhandenen Produkten. Und dann wird sich das natürlich durchsetzen. Also nicht durchsetzen in dem Sinne, dass es das nur noch gibt, aber das wird seinen marktrelevanten Weg finden.
Die Vermutung habe ich tatsächlich auch. Ich glaube auch, wenn bei uns in unseren Köpfen was passiert in die Richtung, weil das ist ja jetzt noch ein bisschen behaftet, Labor, Essen, Kulinarik, das ist ja irgendwas, was noch nicht so richtig in unseren Köpfen zusammenpasst. Und ich glaube, wenn wir uns da so ein bisschen weiterentwickeln oder ein bisschen mehr drüber nachdenken und mehr Informationen erhalten, ich glaube, dann kann das doch schon sich etablieren. Ich meine, vor 15 Jahren, da ist in Frankfurt noch ein Restaurant pleite gegangen, was sich komplett auf vegane Ernährung spezialisiert hat. Und heute, ja, es war einfach zur falschen Zeit. Und ich glaube, dass das mit dem Laborfleisch ähnlich entwickeln wird. Sind eigentlich noch Gewerbeflächen frei in dem Food Campus?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt für ungefähr knapp 60% führen wir Gespräche der Fläche, aber das heißt natürlich, dass auch noch etwa die Hälfte frei ist. Also gerne sich melden.
Wir packen
Da, genau.
Kontaktdaten, packen wir alle in die
Ja.
Shownotes. Ich denke da gerade drüber nach. Ja, dann kann sich ja mal eine Hotelfachschule melden oder irgendjemand, der das schon auf dem Schirm hat und sagt, okay, ich buche mich jetzt dort ein, ich miete dort Räumlichkeiten und dort entwickle ich dann zusammen mit vielen anderen, die dort platziert sind, entwickle ich dann einfach ein zusätzliches Ausbildungsprogramm für Köche und Köchinnen, dass die sich darauf spezialisieren, dass die in den Landgasthof gehen können und dort so ein Thema einfach mal umsetzen können, ja? Und das ist jetzt eine sensationelle Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, wir haben eine ganz, ganz große Spannweite zwischen dem, was bei uns in den Großstädten passiert, und wenn man dann so ein bisschen mehr in die ländliche Region schaut, dann sieht es ja ganz, ganz anders aus. Wie schätzt du die Entwicklung in puncto Nachhaltigkeit, beziehungsweise Angebot von vegan, vegetarisch in den Landgasthöfen ein oder in ländlicheren Regionen?
Gebe ich dir absolut recht. Also, das ist natürlich, wird es in Großstädten einfach sein, beziehungsweise ist das so ein Automatismus dort, dass wir immer eine starke Ausdifferenzierung in den Konzepten haben. Du kannst, je größer die Stadt, so mal von der einfachen Gleichung her, findest du eine größere Auswahl an jeder noch so speziellen irgendwie Küchenausprägung, weil es natürlich auch einen Wettbewerb bei den Restaurants untereinander gibt. Und umgekehrt, wenn wir in den ländlichen Raum gehen, dann muss so ein Landgasthof muss natürlich ein sehr breites Spektrum an Zielgruppe abdecken, weil dann kommt dann eben die große Familie dort am Wochenende hin. Und da haben wir dann alles von der Veganerin bis zum passionierten Steakesser. Die wollen alle abgeholt werden. Aber ich bin überzeugt davon, dass das ganz, ganz wichtig wird, dass man die auch alle abholt. Also das ist, ich hatte ein lustiges Erlebnis kurz vor Corona in einem Landgasthof. Da gab es dann ein Familienfest und es gab irgendwie Gans für alle, die Fleischesser waren. Und meine Tischnachbarin, die wollte eben kein Fleisch, die bekam dann Gemüse und das war, ne, das sah man einfach irgendeine Tiefkühlgemüse-Mischpackung aufgerissen und ein Stückchen Butter drauf. Und das war dann das Gericht. Und das funktioniert natürlich so nicht mehr. Und da gilt es zum einen auch an den Anspruch und die Kreativität auch der Landgasthofköche zu appellieren, die ja auch da ist, ne? Ich finde, das ist schon eine eigene Anspruchshaltung. Aber es wird auch darum gehen, in der Ausbildung da einfache Tools zu entwickeln. Und so wie jeder wissen sollte, wie man ein richtig gutes Wiener Schnitzel macht, so wie sich das gehört, ne, von der Optik und ne, von der Dicke vom Fleisch her, sollte auch jeder lernen, wie man ein gewisses Setting an spannenden Gerichten ohne Fleisch produziert. Und das ist eine Frage der Ausbildung, aber auch eine Frage des eigenen, ne, sich weiterbildens und letztendlich auch zu einem gewissen Maße ein Auftrag an die Großhändler. Convenience wird ja immer so ein bisschen despektierlich behandelt, kann aber in solchen Fällen auch Teillösungen auf gutem Niveau sich ja platzieren. Und auch das haben wir ja in Corona gelernt, dass auch gehobene Gastronomie gewisse Convenience-Lösungen schaffen kann, die man sich dann zu Hause aufwärmt. Und in der gleichen Logik könnten ja auch Großhändler bestimmte Produkte zur Verfügung stellen. Aber das ist, glaube ich, ein weiter Weg und das ist nicht zu unterschätzen für die Küchen im ländlichen Bereich. Das ist, man muss da Antworten liefern und das wird eben so nicht gehen, dass man dann nur Pommes mit Ketchup isst, wenn man kein Fleisch essen möchte.
Ja, ich finde das eine mega Herausforderung und das ist mir auch erst in unserem Telefongespräch beziehungsweise in unserem Videocall klar geworden, habe ich so vorher noch nicht drüber nachgedacht, dass der Landgasthof, dass dort in der Region viel weniger Angebot von allem, was man irgendwie so vegan, vegetarisch abdecken könnte, viel weniger ist und viel weniger attraktiv und dass man als Landgasthof eigentlich eine viel größere Breite an Gästen abholen muss, dass da der Veganer bei ist, der glutenunverträgliche, der laktosefreie und die haben halt nicht so viel Auswahl und die gehen dann zu dem Landgasthof und ja, also mega Herausforderungen und das ist.
Und da kommt ja noch dazu, um nochmal kurz zu dieser Möhrenwerkstatt, die wir damals gemacht haben, zurückzukommen. Es ist ja durchaus nicht trivial, Gemüse zuzubereiten in Lecker. Also das ist, ich sage immer, jeder weiß, was die optimale Kerntemperatur von einem Steak ist, aber niemand weiß eigentlich, was die optimale Kerntemperatur von einer Möhre ist. Und unter Umständen brauchen wir auch für Gemüsegerichte mehr Zeit in der Zubereitung, mehr Aufwand. Fleisch ist ja auch relativ easy in vielen Fällen. Und damals war aber auch, wir hatten mehrere Sterneköche dabei bei dem Workshop, aber auch Isabel, die für einen Landgasthof kocht. Und die hatten ein sensationelles Gericht. Die hatte eine Möhrensuppe gemacht aus vorgebackenen Möhren. Und das war vom Wareneinsatz her, war das echt super niedrig, also einfach Möhren lange im Ofen, so richtig fast schwarz gebacken und dann daraus eine Suppe gemacht und ich fand das sensationell und dachte, das ist ein Gericht, was vom Wareneinsatz überall hinpasst. Das kann man sich wahrscheinlich sogar irgendwie vorbereiten und bis zu einem Zwischenschritt, das würde sogar für Kantinen funktionieren. Also ich glaube, da ist wirklich Kreativität gefragt.
Zum Thema Lebensmittelproduktion. Im Food Campus soll ja dann auch, ich glaube, du sagtest 15.000 Quadratmeter für die Produktion irgendwo eingeplant werden. Sind denn Themen wie Vertical Farming, Algen, Cell-Based in Zukunft auch Themen, die wichtig für uns im Gastgewerbe werden?
Also grundsätzlich würde ich das auf jeden Fall immer mit Ja beantworten und sogar sagen, vielleicht haben wir am Ende ist der im Gastgewerbe die größere Anzahl an Themen wichtig und nur ein Teil davon wird raus in die Supermärkte kommen. Ne? Das heißt, das Gastgewerbe muss sich eigentlich mit dieser Vielfalt beschäftigen und ich finde Vertical Farming, finde ich ein hochspannendes Element und da gibt es ja diese schönen Schränke, die man kennt, vielleicht von Infarm oder von anderen Anbietern und da glaube ich, dass sowas wertet ja jedes Restaurant auf, ne? Wenn du sowas optisch da hast und auch kulinarisch. Also ich habe mich da mal durchgekostet. Ich bin zwar eigentlich so ein Agrarromantiker, ne? Und finde eigentlich muss alles aus dem Boden kommen und esse aber auch alles und bin auf alles neugierig und musste wirklich sagen nach der Verkostung, wow, das ist schon cooles Zeug, was die da machen. Die steuern mit Licht bestimmte Ausprägungen von Kräutern. Mhm. Und diese Frische, die du da hast, so eine Erntefrische, das kannst du natürlich, das ist sensationell, ne? Das ist einfach schon gut gemacht und deswegen ja. Vertical Farming, ja, auf jeden Fall finde ich ein hochspannendes Element und bei den anderen Sachen muss man eben schauen, ich glaube für algenbasierte Geschichten und so weiter brauchst du ja immer eine industrielle Vorproduktion bis zu einem gewissen Maße, aber auch da geht es, glaube ich, drum, ein gutes Grundprodukt zu schaffen, das zeigen ja Unternehmen jetzt wie Planted Chicken aus der Schweiz oder Endori aus Deutschland, die aus relativ wenigen Zutaten so ein Hühnchenersatzprodukt machen, aus Erbsen basiert und geht durch einen Extruder, damit du diese Faserigkeit, die du vom Fleisch kennst, die hat ja die pflanzliche Zelle erstmal nicht, das ist eher rund und das kriegt man aber hin, dass es vom Biss ähnlich wird und ich glaube, die Industrie wird diese Produkte vorfertigen ohne Flavor, ne, sondern einfach nur, dass du die Grundtextur hast und dann werden die sehr gut in der Gastronomie stattfinden können, wenn du die nämlich mit entsprechenden Würzungen, Soßen, was immer man damit anstellen kann. Also dann geht es eigentlich erst los, ne, die Neugierde, die der Koch und die Köchin dazu haben sollte. Also ja, wird alles stattfinden.
Wir sind ja insgesamt knapp 83 Millionen Menschen alleine in Deutschland. Haben wir denn überhaupt die Möglichkeit, uns so zu versorgen, dass wir nachhaltig wirtschaften, dass wir auf solche Lösungen umschwenken, dass wir nicht irgendwo uns Dinge aus Spanien, aus Holland und so weiter zuliefern lassen müssen? Ist das überhaupt möglich?
Also die Antwort ist komplex, aber ja, es ist auf jeden Fall möglich. Es sind mehrere Dinge, ne? Wir müssen das Thema Food Waste in den Griff bekommen. Das ist ein ganz anspruchsvolles Thema. Es ist, man sagt auch immer, ungefähr ein Drittel der Lebensmittel, die produziert werden, landen eben nicht auf dem Teller, sondern im Mülleimer. Das hat ganz viele Faktoren und ist nicht in jedem Fall so ganz einfach abzustellen. Aber es gibt eben schon Hebel dazu. Und da gibt es durchaus, ne, wenn wir nochmal den Schwenk zum Gastronomiemarkt machen, sind das Buffet ist natürlich die Königsdisziplin der Lebensmittelverschwendung. Also ich glaube, nirgendwo werden so viele Lebensmittel weggeworfen wie an einem Buffet, was in der Natur der Sache liegt. Man erwartet eine gewisse Fülle. Das ist eigentlich immer zu viel, aber die Erwartungshaltung ist eben da und nachher landet eben ganz viel im Müll. Also es gibt viele Caterings und so weiter. Muss man umdenken. Also Food Waste ist ein großer Hebel. Natürlich ist Plant-Based, also der Switch in eine mehr pflanzenbasierte Ernährung ein wichtiger Hebel, weil wir für die Produktion von Pflanzeneiweißen und Pflanzenkalorien viel weniger Fläche brauchen, weniger Input brauchen als für tierische Produkte. Aber, ne, das ist mir persönlich total wichtig, wir müssen auch immer im Hinterkopf haben, dass zwei Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Fläche der Welt, die wir haben, im Grunde so ein Dauerweideland ist. Das heißt, das sind Böden, auf denen wir gar kein Gemüse oder Getreide anbauen können. Das sind ganz karge Böden. Kann man sich immer am besten am Beispiel der Alpen vorstellen. Wenn man da einen Spaten irgendwo reinstechen würde auf so einer Almwiese, dann käme man nicht tief, ne? Da ist man sofort auf Stein. Und da kann man eben nichts anderes machen als Gras. Und deswegen wird die Tierhaltung auch immer eine wichtige Rolle spielen in der Nahrungsmittelproduktion. Und deswegen müssen wir die auch respektvoll weiterentwickeln. Also es sind ganz, ganz viele Hebel, aber es wird auf jeden Fall möglich sein, aus meiner Sicht auch eine steigende Bevölkerung gesund zu ernähren. Und es gibt ja den spannenden Begriff von Planetary Health zu sagen, was eigentlich für uns gesund ist als Menschen, ist in den meisten Fällen auch für den Planeten gesund. Und das muss man sich nur klar machen, dass diese Dinge eigentlich Hand in Hand gehen.
Ich glaube sogar, du sagst gerade 30% Food Waste von dem, was tatsächlich produziert wird. Und ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine, das müssten so um die 20% gewesen sein der produzierten Lebensmittel. Die landen noch nicht mal bis zum Endkonsumenten. Die werden schon vorher entsorgt, bevor sie überhaupt irgendwo auf den Teller oder in den Verkauf überhaupt gelangen. Wie krass ist das denn?
Naja, auf jeden Fall, genau.
Als ich mich ein wenig über den Food Campus, ich bin ja über LinkedIn, bin ich ja darüber gestolpert, ich glaube auch schon im Juni, und habe dann geguckt und habe dann auf der Homepage geschaut und dann habe ich ein wenig runtergescrollt und dann habe ich eine Grafik gesehen, kann man das so nennen, Grafik, ja, und die fand ich unheimlich einprägsam und die zeigt oder die sagt, dass du mit dem Food Campus oder dass ihr mit dem Food Campus einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Also den Food Campus verbinden mit globalen, lokalen, traditionellen und einem zukunftsorientierten Themenansätzen. Was bedeutet das genau konkret?
Ja, das ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist echt was mir total wichtig ist für den Ort, diesen, was wir holistischen Ansatz nennen. Und wir sind damals in der Konzeption, also im Grunde gab es erst die Idee, einen Food Campus zu machen, beziehungsweise gab es ein schönes Grundstück. Und da haben wir gesagt, Mensch, Lebensmittel, das ist eigentlich zunehmend unser Thema, auch bei Art Projekt. Das bietet sich doch total an, hier einen Food Campus zu machen. Und dann sind verschiedene Ideen entstanden, wie man sowas füllen könnte. Und letztendlich haben wir uns für einen holistischen Ansatz entschieden und gesagt, die eine Achse bei uns ist eben zwischen Planetary Health, also eben global denken, und lokal eben Regionalität und Resilienz. Übersetzt, wir haben die großen Themen, die wir jetzt hier auch schon immer mal wieder gestriffen haben. Wir haben Klimawandel, wir haben Biodiversitätsverluste und so weiter, was wir lösen müssen. Also das läuft unter Planetary Health. Das ist auch wie eine Überschrift über alles. Und ganz vereinfacht gesagt, kann in den Campus keiner als Mieter reinkommen, der nicht irgendwie zumindest zu einem gewissen Teil da eine Lösung zu anbietet. Also der den Anspruch hat, mit dem, was er vorhat, daran was zu ändern, also das zum Guten zu wenden. Und auf der anderen Seite müssen wir ja sehen, was wir in der Region noch immer an Lösungen anbieten. Und das finde ich ganz interessant. Regionalität war ja schon immer, oder nicht schon immer, aber in den letzten 10 Jahren so ein Wohlfühlthema, im klassischen LEH, aber auch zunehmend in der Gastronomie. Und durch Corona kam da nochmal, finde ich, so ein Dringlichkeitsfaktor rein. Also vom reinen Wohlfühlthema zu sagen, Mensch, das ist ja wirklich wichtig, Regionalität zur Versorgung, zur Sicherheit. Also wie man eben sagt, Resilienz. Und die andere Achse ist, in so einem Food Campus ist man natürlich schnell und zu Recht bei Digitalisierung und Future Tech Themen. Und aber Essen ist eben immer auch was Kulinarisches. Und deswegen haben wir da gesagt, die Achse besteht eben aus Zukunft und Tradition. Auf der einen Seite Digitalisierung, auf der anderen Seite muss eben die Kochkunst damit einhergehen. Und und vielleicht so als eins ein total schönes Beispiel ist Aidme in Berlin. Die machen so Küchenroboter. Kann man sich auch mal anschauen, ist wirklich großartig, alleine optisch schon. So 2 Roboterarme, die können irgendwie in Sekunden schneller, weiß nicht, 30 Sekunden oder so ein Gericht zubereiten. Mhm. Und da hätten wir natürlich Digitalisierung auf der einen Seite, ne, totale Faszination, aber das hilft ja noch nicht, ne? Also wenn, dann musst du halt sehen, was du da eigentlich machst. Und wenn du dann irgendwie plant-based Gerichte dort anbietest, bist du bei Planetary Health. Und wenn das Zeug dann auch von Köchen gut, dass der Roboter hat sich dir ja nicht alleine ausgedacht, die Rezepte, ja, sondern wenn das gute Köchinnen und Köche gemacht haben, dann hast du Kochkunst da drin. Und wenn du dann noch einen Teil der Rohstoffe aus der Region hast, ne, dann wird da, glaube ich, ein Schuh draus. Und das mal so als vereinfachtes Beispiel.
Ich habe auch so die Befürchtung, so wie sich das jetzt gerade alles entwickelt mit Nachwuchs in unserer Branche, dass das später wirklich noch ein paar Jährchen, und dann sind wir darauf angewiesen, dass wir wirklich von Robotern in der Küche unterstützt werden, die dann Tätigkeiten machen, um uns halt ein bisschen Zeit abzunehmen. Ich glaube, da kommen wir insgesamt gar nicht drum herum. Auch wenn das Thema nicht romantisch klingt und irgendwie nichts, was mit, nicht unbedingt was mit Kulinarik in Verbindung gebracht wird. Aber ich glaube, das Thema wird in wenigen Jahren echt akut.
Ja, und es geht ja immer um ein Miteinander, ne? Natürlich verstehe ich das total, wenn man über Küchenroboter redet, dass die Kochbranche erstmal aufzuckt und sagt, Momentchen, ne, wollen die uns die Arbeitsplätze wegnehmen? Mhm. Aber man kann es ja, also das Spannende ist ja, wir sind in einem Markt der Lebensmittel, sind wir im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest in unseren Breiten, in einem gesättigten Markt. Das heißt, wenn ich irgendwo, wir machen es ganz einfach, wenn ich eine Pizza essen gehe, dann esse ich was anderes weniger. Also ich esse ja nicht eine Pizza und gehe danach nochmal was anderes essen. Also ne, der Magen bildet sozusagen die natürliche Grenze. Und deswegen ist ja eher, finde ich, dann ist zu gucken, der Außerhausmarkt gegen den klassischen Retail, ne, was ich irgendwo in der Betriebskantine oder in einem Restaurant esse, kaufe ich nicht im LEH. Und da muss man für alles Lösungen schaffen und viele Betriebe sind, also diese Küchenroboter zum Beispiel ist ja das eine, haben die was mit Fachkräftemangel zu tun, da gibt es ja auch mehrere Hebel dagegen, auch wenn wir die Ausbildung wieder attraktiver machen, wenn die Essen interessanter werden, dann wird es auch nicht mehr diesen Fachkräftemangel geben und trotzdem wird es da, glaube ich, ein Nebeneinander geben, ne? Es wird diese digitalisierten Lösungen geben und wenn die vielleicht auch nur einem zuarbeiten, ne? Also Aidme ist ja so ein Showcase, ne? Der mit den fertigen Gerichten, das ist dann irgendwie auch wow, ne? Kommt sich vor wie in einem Film, wenn man das sieht. Aber das ist ja vielleicht auch nur ein Indikator oder ein Zeichen dafür, was alles sein kann. Ne? Und vielleicht kochst du dann als Koch mit dem Kollegen Roboter, ne, der dir bestimmte Sachen abnimmt und der die Kartoffeln schält und du dann aber eben mit frischen Kartoffeln arbeiten kannst und eben nicht auf irgendwie eine Tage vorher geschälte und wie auch immer, keine Ahnung, ob die geschwefelt werden und vakuumiert werden, das kann kulinarisch nicht mehr das Gleiche sein und so werden sich die Dinge Hand in Hand, glaube ich, entwickeln.
Ich glaube, dass das vielleicht auch ein schöner Support ist, wenn man jetzt an das Thema Ausbildung denkt, wo solche Roboter insgesamt unser Berufsfeld, das, was wir tun an sich, attraktiver gestalten können, weil einfach Arbeiten abgenommen werden können, wo vielleicht der ein oder andere keinen Bock drauf hat. Nehmen wir jetzt das Beispiel Kartoffelschälen. Ich habe damals im Keller gestanden und habe mir die Kartoffeln wundgeschält in meiner Ausbildung. Habe ich keinen Bock drauf gehabt, aber war halt so. Und so könnte man für die heutigen Auszubildenden vielleicht, ich sage auch nicht gerne Auszubildenden, ich sage immer gerne Impulsgeber, weil ich finde, man muss das Wording auch verändern. Könnte man so diese Ausbildungsstelle an sich oder diesen Beruf an sich attraktiver gestalten und Was ich auch noch mal ganz wichtig finde und hervorheben möchte, ich habe das in der Einleitung schon mal kurz gesagt, dass das Thema, der Titel ist natürlich jetzt so ein bisschen polarisierend gewählt, dass Köche die Welt retten, Köche und Köchinnen. Aber wenn ich, das ist ja tatsächlich so, ich kann einen Beitrag dazu leisten. Und wenn ich das schon weiß in der Berufsauswahl, wenn ich jetzt irgendwo mich entscheide zwischen Bankkaufmann oder Einzelhandelskaufmann oder so, ich möchte das nicht schlecht reden, auf keinen Fall. Aber den größten Impact kann ich doch machen, wenn ich ins Gastgewerbe gehe und wenn ich dort eine Ausbildung zum Koch, Köchin oder zum Gastgeber mache, dann habe ich halt die Möglichkeit. Und wenn ich das schon in meinen Stellenanzeigen platziere oder das so fokussiert nach außen trage, dann haben ja die Leute eine ganz andere Motivation, die jungen Leute, die dieses Thema sowieso ganz oben stehen haben auf ihrer Prio-Liste, haben ein ganz anderes Commitment, in diese Branche einzusteigen als vorher, als wenn es nur darum geht zu kochen.
Absolut. Also ich meine, ganz ehrlich, wie viel es gibt, also Essen, schönes Essen, und das heißt ja nicht immer ein teures Essen, ne, sondern ein schönes, gutes Essen ist ja was, wo du Menschen glücklich mitmachen kannst. Ne? Und deswegen ist das, denke ich, auch ein Beruf, ne, mit dem du tagtäglich immer wieder Menschen glücklich machen kannst. Und auch das ist was, was man vielleicht irgendwie im Alltag mal in Angriff nehmen muss, ob die Feedback-Schleife zwischen Küche und Gast eigentlich immer eng genug ist. Oder ob wir da nicht auch, ne, also durch eine gewisse Entkopplung, ne, die Küchenmannschaft, die irgendwo hinter verschlossener Tür am Rödeln ist und vorne die Servicekräfte, die direkt im Gastkontakt sind. Und das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, ne, weil du machst die Gäste glücklich als Koch und Köchin. Und ich finde, dass ne, das ist, es macht was mit einem, wenn man dann gutes Feedback und Bestätigung bekommt und motiviert, glaube ich, auch. Und das ist schon. Und deswegen finde ich, es ist aus dem Gesichtspunkt ein super attraktiver Beruf. Bleibt natürlich trotzdem auch immer anspruchsvoll von Arbeitszeiten und anderen Dingen.
Wie stellst du denn jetzt so deine perfekte kulinarische Zukunft vor? Wie würdest du es gerne in 5 Jahren haben bei uns?
Also ich fände es super spannend, wenn tatsächlich, also ich bleibe mal jetzt bei Restaurants als Beispiel, wenn jedes Restaurant einen eigenen Nachhaltigkeitsanspruch für sich hat und den auch definiert. Und das ist durchaus was ich oft in Diskussionen erlebe, dass es so eine gewisse Ohnmacht gibt, auch als Gastronom, was das eigentlich bedeutet, Nachhaltigkeit, und es ist alles zu anstrengend, zu aufwendig. Der Tischgast bezahlt es nicht. Und ich glaube, die erste Chance liegt darin, für sich selbst was zu definieren. Und niemand verlangt, dass man perfekt ist. Und für den einen kann das sein, dass er sagt, was wir zum Beispiel bei den Art-Projekt-Restaurants machen, dass wir sagen, wir wollen, dass 70% der Produkte aus 70 Kilometer Entfernung kommen. Und das ist mal so unser oberer Ansatz, und dann machen wir natürlich viel selbst so. Und jemand anderes kann sagen, ich will irgendwie komplett auf plant-based oder dreh das, ne, und mache irgendwie nur noch 20% Fleisch. Das kann auch ein Ansatz sein. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Wege. Für mich wäre eben meine perfekte Zukunft wäre, dass ich von vornherein sehe, dass sich jemand mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hat und da eine individuelle Lösung bietet. Also dieses, ich nenne das mal dort, wo ich hinkomme, emotionalen Genuss erfahre. Und ich glaube, jede Form von Nachhaltigkeit hat auch ein gutes Storytelling verdient. Also man darf nicht immer erwarten, dass der Tischgast das alles schon selbst kapiert hat, ne, was man macht, sondern es lohnt sich, darüber zu reden. Und die Menschen haben auch Zahlungsbereitschaft für gute Geschichten. Also man bekommt da auch Geld für. Ja. Und das andere ist für mich natürlich, ich esse wahnsinnig gerne gut, und dass eben Nachhaltigkeit auch immer herausragend schmecken sollte. Und wenn das zusammengeht, dann ist das für mich die perfekte kulinarische Zukunft. Und ansonsten bin ich so ein totaler Neugierde-Esser. Also ich freue mich auf alles. Ich freue mich auf zellbasiertes Fleisch, auf spannende neue plant-based Ersatzprodukte, auf abgefahrene Gemüsegerichte, auf super leckeres Fleisch aus perfekter Tierhaltung. Das alles finde ich ziemlich cool.
Du hast es gerade angesprochen, dass dann so eine Ohnmacht entsteht beim Gastgeber, dass Nachhaltigkeit, was ist denn das alles? Und das ist nämlich auch der Hintergrund, weswegen es diese Podcast-Serie gibt. Wir betrachten ja ganz, ganz viele Themen bezogen auf Nachhaltigkeit, auf dem Teller, neben dem Teller. Was ist mit unserem Gebäude? Was ist mit unseren Verbräuchen? Und das ist ja der Grund, warum es diese Podcast-Serie gibt, damit man sich einfach mal informieren kann, einfach mal schauen kann, Was sagen andere dazu zum Thema Nachhaltigkeit? Was picke ich mir davon raus? Was möchte ich gerne umsetzen? Und das ist genau der Grund, weswegen es diese Podcast-Serie gibt. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele einschalten und zuhören und auch weiterempfehlen, damit ganz viele Menschen aus dem Gastgewerbe über diese Serie Bescheid wissen und sich einfach ihre Nuggets, ihre Golden Nuggets da rausholen und etwas umsetzen, was für sie im richtigen Tempo ist. Also nicht, dass man sich selbst überschlagen muss, sondern im eigenen Tempo und dann ja, Schritt für Schritt.
Genau.
Lieber Jörg, ich habe dieses Interview sehr genossen mit dir. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich konnte für mich sehr viele Dinge mitnehmen, auch nicht nur aus diesem Podcast-Interview, auch aus unserem ersten Videocall. Ich sage immer gerne, man geht immer anders, als man kommt. Und genauso kann ich das in diesem Interview mit dir sagen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass du da bist und dass du da gewesen bist. Und du bist im Küchenherde-Podcast zu Gast. Das heißt, dir gehört das letzte Wort. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen.
Okay, ich darf ihn abschließen mit, ich verdichte es auf einem Satz, was wir jetzt diskutiert haben in unserem schönen Gespräch. Die Schlacht um eine bessere Welt wird aus meiner Sicht auf dem Teller gewonnen.
Wenn du jetzt sagst, Nachhaltigkeit, vegan, Food Waste und so weiter, das mache ich alles. Da habe ich Bock drauf, das will ich und los geht's. Aber mit Digitalisierung, ich weiß nicht so recht, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, brauche ich aber trotzdem. Dann kannst du dich jetzt und jederzeit gerne an mich wenden und ich supporte dich zum Beispiel beim Tool recherchieren, wenn du das bestpassendste Tool für dich suchst oder ich unterstütze dich auch gerne in der Umsetzung. So, dass du so wenig wie möglich mit dem Thema zu tun hast. Einfach auf küchenherde.com schauen und dann auf Kontakt gehen und mir eine Nachricht schreiben oder direkt an mail@markuswessel.com schreiben und ja, ich freue mich auf deine Nachricht und freue mich mindestens genauso auf die nächste Podcast-Folge und bis dahin, macht Idiot!